Belfin by Radio Jerevan.
Jest Radio Jerevan.
Radio Jerevan.
Radio Jerevan of Radio Korax.
Radio Korax.
Intensify the treatment. I want to fit the rhythm of the sound and vision to the pattern of his brain waves. I think it'll make for a much deeper response.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Delfin.
Willkommen am Nachmittag auf Radio Korax bei Delfin, der auftaucht am heutigen Tage im Radio Jerevan. Und wir wenden uns einer Betrachtung der deutschen Landschaft zu, die von David Blackburn aus britischer Sicht angestellt wurde und die Umgestaltung der Landschaft in der hiesigen Region untersucht, quasi auch Halle und Umgebung, aber natürlich auch all die Flussläufe, die mit Sumpfland versehen waren und ja heute kaum noch wiederzuerkennen sind. Das Ganze aus Anlass natürlich einer aktuellen Radexkursion, die am kommenden Sonntag stattfinden wird, also morgen früh. Nähere Infos dazu gibt's auf werkleitz.de. Aber bevor ich abschweife, kommen wir zurück zu David Blackburn und seinem Buch Die Eroberung der Natur. Die Herren und Meister der Natur ist, wenn man so will, der Titel unserer heutigen Sendung. Es fällt schwer, sich eine Vorstellung von der schieren Ausdehnung des Neulands zu machen, das während der Regierungszeit Friedrichs II., also von etwa 1740 bis 1786, gewonnen wurde. Die Aktivitäten begannen im ersten Jahrzehnt seiner Regierung mit dem Oderbruch-Projekt und einer Reihe weniger ambitionierter Vorhaben in der Prignitz, den Stettiner Sümpfen und im Tal der Dosse. Und sie hielten an bis zum Todesjahr des Königs, als er dem Präsidenten von der Golz in Königsberg schrieb: Hiernächst ist von der Seite von Tilsit an noch ein großer Morast zu defrichieren. Während seiner gesamten Regierungszeit befanden sich ständig irgendwelche Projekte im Bau, gelegentlich Dutzende in unterschiedlichen Stadien der Fertigstellung, sodass die Verantwortlichen ständig zwischen den Baustellen hin und her reisen mussten. Feldzüge waren kein Grund, die Arbeiten zu unterbrechen. Die Beamten konnten sogar fast sicher sein, dass Friedrich während seiner Reisen zu und von den Kriegsschauplätzen wieder ein neues Bruch entdecken und ein Gutachten in Auftrag geben würde. Die einzige Ausnahme war die Zeit des Siebenjährigen Krieges, als keine neuen Projekte in Angriff genommen wurden. Doch die bereits begonnenen wurden weitergeführt, ungeachtet ihrer Kosten an menschlichen und finanziellen Ressourcen. Das bedeutendste war ein umfangreicher Plan zur Urbarmachung des Warte- und des Netzebruchs, dessen Verwirklichung der Trockenlegung des Oderbruchs an Schwierigkeiten in nichts nachstand und am Ende wesentlich mehr Zeit benötigte. Ebenso wie das Oderbruch war dies eine Region, die Friedrich aus seiner Zeit in Küstrin sehr gut kannte, als eine innige Freundschaft zu Frau von Wrech ihn häufig nach Tamsel auf die Höhen führte, von denen aus man hinunter auf die Warte blickte. Dieses Projekt wurde gleich vielen anderen überall im Königreich Franz Balthasar Schönberg von Brenkenhof anvertraut, einem tatkräftigen Unternehmer aus Anhalt-Dessau, der seine umstrittenen Jahre im Dienst des preußischen Staates als Heereslieferant begann und schließlich für sämtliche Landgewinnungsprojekte zuständig war. Nach 1763 nahm die Zahl dieser Projekte immer schneller zu und erreichte 1770 ihren Höhepunkt. Keine Gegend in Preußen entging den Kolonnen von Beamten und Arbeitern, deren Bedarf an Wagen, Lebensmitteln und Quartieren an den von kleinen Armeen heranreichte, sodass Brenkenhoff seine frühere Tätigkeit als Heereslieferant gut zustatten kam. Allein in den 70er Jahren wurden in Brandenburg, Pommern, Ostpreußen und Litauen Sümpfe zur Landgewinnung trockengelegt, außerdem in Schlesien, das zu Beginn der 40er Jahre von Österreich erobert worden war, in Ostfriesland 1744 annektiert und in Westpreußen ein Teil der Beute aus der ersten polnischen Teilung 1772. Die Tatsache, dass Preußens Territorium sich vergrößerte während der Regierungszeit Friedrichs I. um das Doppelte, trug in den 70er Jahren zu einer vermehrten Aktivität im Hinblick auf Projekte einer Urbarmachung von Sumpfland bei. Aus eroberten externen Territorien wurde preußisches Gebiet, auf dem anschließend nach bewährtem Muster interne Eroberungen im Frieden ermöglicht wurden. Die Arbeiten zur Landgewinnung erfolgten in den Niederungen oder Mündungen großer Flüsse wie der Elbe, der Oder, Warte, Netze und Weichsel. Daneben wurden Deiche entlang von Flüssen errichtet, deren Namen heute vielfach in anderer Sprache nur jenen vertraut sein dürften, die alte preußische Landkarten studiert oder Fontanes Wanderungen durch die Mark Brandenburg besonders aufmerksam gelesen haben. Flüsse wie der Rinn, die Dosse und die Jäglitz, die Ahland, Brise und Milde, die Notte, Nute und die Nieplitz. Nach und nach verschwanden die preußischen Sümpfe. Einige von ihnen waren sehr ausgedehnt, wie der Drömling in der Altmark, der 1778 trockengelegt wurde. Er war 26 Meilen, also gut 40 Kilometer lang und 13 Meilen, 20 Kilometer breit, und seine Urbarmachung ergab knapp 90.000 Hektar fruchtbares Neuland. Die Sümpfe um die Madü und an der Plöne in Pommern, alles in allem 30.000 Hektar, stellten die Ingenieure für besondere Probleme. Dies war eines der größten Projekte Brenkenhoffs. Am anderen Ende des Spektrums stand das eher unbedeutende Vorhaben der Trockenlegung des Hopfenbruchs zwischen den Botanischen Gärten und Charlottenburg in Berlin 1774. Selbst nachdem die Arbeiten begonnen hatten oder Pläne entwickelt worden waren, um sich der offensichtlichsten Kandidaten für eine Verbesserung anzunehmen, verlangte ein unermüdlicher, tatkräftiger Friedrich weitere Karten und Aufstellungen der Brücher und Lücher, der Sümpfe und Moore in dieser oder jener Provinz. Eine Liste mit den Namen dieser jetzt nicht mehr existierenden Feuchtgebiete liest sich wie eine Aufzählung von Ortschaften des alten Preußens. Altranft im Oderbruch, das Bartspruch, das Gross, Kaminer Luch, die Dammschen Brücher, die Elbewische, das Fienerbruch, das Golmerbruch, das Haveländische Luch, die Brücher an der Ina, das Jammwelsch, das Jämischwalder Bruch, die Kremmensee, das Leberbruch, die Madü, das Netzebruch, das Obrabruch, die Prignitz, das Rienluch, die Smolsinsche Luch, das Tourbruch auf Usedom, die Wilmersee, das Wartebruch, das Zehlenerbruch. Die Summe all dieser Projekte überstieg bei weitem alles, was die Zisterzienser oder die ersten Kurfürsten Brandenburgs sich hätten träumen lassen. Gleich ähnlichen Projekten anderswo in Deutschland während dieser Jahre die Trockenlegung von Seen der Magdeburger Börde, die Trockenlegung der Moore im Emsland, die Landgewinnung im bayerischen Donaumoos, waren sie weitreichender und umfangreicher als alles, was auf diesem Gebiet bislang unternommen worden war. Zu den Dingen, die diese Projekte überhaupt erst möglich gemacht haben, gehören Informationen. Doch ein halbes Jahrhundert zuvor hätte kein Herrscher in Deutschland über die detaillierten Erkenntnisse verfügt, die notwendig waren, um die Anweisungen Friedrichs überhaupt auszuführen. Es war die große Zeit der Statistiker, von Männern wie Anton Friedrich Büsching und Johann Peter Süßmilch, die nicht nur Geburten, Heiraten und Todesfälle zahlenmäßig erfassten, sondern auch Grund und Boden, Menschen und Rohstoffe. Die Statistik wurde zu einem wesentlichen Bestandteil der deutschen Verwaltungswissenschaft, des Kameralismus. Ihr Ziel war die Ausbildung künftiger Staatsbeamten in nützlichen Kenntnissen, dank derer sie im Interesse der Herrscher dazu beitragen konnten, die natürlichen Ressourcen des Landes zu erschließen. Friedrich der Große war ungewöhnlich begierig auf Informationen und Kameralismus oder Kameralwissenschaft war zwar eine deutsche Bezeichnung, doch ihr Inhalt war weder spezifisch preußisch noch deutsch. Die zunehmende Nutzung der Statistik findet sich zu jener Zeit überall in Europa. Im England George III., im Frankreich Ludwigs XVI., im Russland Katharinas der Großen, ebenso wie in vielen kleineren Staaten. Um die Mitte des 18. Jahrhunderts gehörte es zu einem wohlgeordneten Staat, dass der Fürst Zugang hatte zu Berechnungen, Tabellen und Klassifizierungen im Hinblick auf alles und jedes, einschließlich jener Flecken von nutzlosem Boden, auf denen eines Tages vielleicht Getreide angebaut oder eine Herde Friesenpferde geweidet würde. Das Vermessen einer Gegend, das klingt selbstverständlich, doch die Erhebung all dieser Informationen beruhte auf bedeutenden Fortschritten in der Vermessungstechnik. Die Messinstrumente, die Friedrich Nicolai auf seinen Reisen nach Süddeutschland mit sich führte, und der Odometer, den Johann Bernoulli in Gusow bewundert hatte, waren Zeichen der Zeit. Doch die Nutzung von Informationen zu praktischen Zwecken erforderte etwas, das sogar noch wichtiger war. Neue Methoden der Darstellung der Informationen auf der Karte. Um die Mitte des 18. Jahrhunderts änderten die Landkarten ihr Gesicht. Sie waren nicht länger übersät mit anschaulichen Symbolen wie Städten oder Burgen mit wenig Verständnis für die Verbindungswege zwischen ihnen und ganz ohne Verständnis für Topografie. Die neuen Landkarten zeigten etwas, das wir heute für selbstverständlich halten. Ein zusammenhängendes, physikalisches Gelände. Diese Änderungen verdankten sich zu einem Teil militärischen Erfordernissen, denn Armeen auf dem Marsch benötigten exakte Informationen über das Terrain, das von ihnen durchquert wurde. Militärkarten blieben geheim. Die neuen kartografischen Konventionen, die wurden Norm. Ihre Erfahrung mit der kartografischen Aufnahme eines Geländes war einer der Gründe, warum so viele preußische Offiziere in den Perioden zwischen den Kriegen zu Bodengewinnungsprojekten abkommandiert wurden. Die aufkommende Disziplin der Geographie trug ebenfalls dazu bei, diese neuartigen Karten zu verbreiten. Der Franzose Philippe Bouache klassifizierte als erster die Wasserscheiden als eine der natürlichen Grenzen der Erdoberfläche. Johann Christoph Gatteres, Abriss der Geographie, in Göttingen erschienen 1775, zielte in eine ähnliche Richtung. Ebenso die historisch-geografisch-topografischen Darstellungen des namhaften Kameralisten Bernhard Ludwig Beckmann mit ihren ausführlichen Beschreibungen von Bergen, Flüssen und Ebenen. Sie hören den Delfin auf Radio Jerewan hier bei Radio Koax und ihrem freien Radio der Wahl. Zahlentabellen, Karten, topografische Beschreibungen. Wir hören die Eroberung der Natur von David Blackburn. Diese Karten und Beschreibungen, diese alle bedeuteten Macht in den Händen eines Herrschers wie Friedrich der Große. Informationen machten die Verwirklichung der großen Projekte zur Landgewinnung überhaupt erst möglich. Sie waren eine Voraussetzung dafür. Aber waren sie auch ein Grund? Sicherlich waren sie eines von mehreren Motiven. Die neuen Karten und die statistischen Tabellen kamen nicht zufällig gerade dieser Zeit auf. Friedrich regte die früheren Arbeiten Süßmilchs an. Die von Beckmann, einem Mitglied der Akademie der Wissenschaften, verfassten Beschreibungen wurden in königlichem Auftrag erstellt. Die Beamten wurden unermüdlich angetrieben, ausführliche Berichte zu schreiben, ständig unter der Drohung nach Berlin zitiert zu werden, um Rede und Antwort zu stehen, wenn sie einen Termin nicht eingehalten hatten. Informationen waren der Treibstoff, der die Maschine des absolutistischen Staates antrieb. Doch den übergeordneten Zweck hatte Henning Eichberg auf die knappe Formel gebracht: Ordnen, messen, disziplinieren. Sümpfe verletzten diesen Ordnungssinn in höchstem Maße. In ihrem natürlichen Zustand belassen, widersetzten sich Sumpfgebiete und Moore einer Vermessung durch die Katasterämter, die für die Feststellung der Grundsteuer erforderlich war. Die behinderten die Soldaten auf dem Marsch und boten gesetzlosen Elementen wie Wegelagerern und Deserteuren Unterschlupfmöglichkeiten. Ebenso wie die neuen befestigten Straßen oder Chausseen jener Zeit waren die Wege, die man auf urbar gemachten Boden angelegt hatte, und die Meilensteine an ihrer Seite sichtbare Symbole für die Ordnung, die hier Einzug gehalten hatte. Unter dem Blickwinkel einer Organisation der inneren Staatssphäre entsprachen jetzt den Verwaltungslinien auf der Karte Linien auf dem Boden. Und dasselbe galt von den Grenzlinien, die um den Staat gezogen worden waren. Dies waren die Jahre, in denen die Grenze der europäischen Staaten allmählich genauer fixiert wurden. Doch wie sollte man eine Grenze festlegen, wenn jahreszeitliche Überschwemmungen oder unkontrollierte Veränderungen eines Flusslaufs die topografischen Verhältnisse von einem Jahr zum anderen änderten? Als Bischof Maximilian Franz von Münster in den Jahren nach 1780 Sumpfland trockenlegen und besiedeln ließ, bestand eines seiner Hauptziele darin, die Grenzen seines Kirchenterritoriums zu sichern. Viele der Großprojekte unter der Leitung Brenkenhoffs wurden an den expandierenden Grenzen im Osten des Staates durchgeführt. Die Trockenlegung von Sumpfland war ein Problem, vor dem alle deutschen Herrscher standen, doch für Friedrich war es besonders virulent. Denn für Preußen, ein Staat, der sich durch militärische Eroberung quer durch die sumpfige norddeutsche Tiefebene ausgedehnt hatte, gingen Grenzziehungen und Bodengewinnungen Hand in Hand. In Abwandlung des berühmten Ausspruchs von Clausewitz könnte man sagen, der Krieg gegen die Natur sei die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Doch auch andersrum wurde ein Schuh draus. Die Sprache des Krieges infiltrierte die zeitgenössischen Vorstellungen von der Natur. Deshalb konnte die Trockenlegung des Oderbruchs auch als eine Eroberung bezeichnet werden. Oder wie Friedrich bei einer anderen Gelegenheit sagte, wer den Boden verbessert, wüst liegendes Land urbar macht und Sümpfe austrocknet, der macht Eroberungen von der Barbarei. Das war die authentische Stimme des aufgeklärten Absolutismus im 18. Jahrhundert. Der Wunsch zu ordnen, zu messen und zu disziplinieren richtete sich nicht nur auf Soldaten und Untertanen, auf Land und Rohstoffe, sondern auch auf die Natur selbst, wo der Schöpfer dunkle und barbarische Ecken gelassen hatte, die keinen nützlichen Zwecken dienten. Die Sichtweise des Fürsten befand sich im Einklang mit der gebildeten Meinung unter Akademikern und Kameralisten in der Verwaltung, die die Ansicht vertraten, dass die Menschen die Herren und Eigentümer der Natur seien und der Mensch als der Herr der Erde das Recht und die Pflicht habe, eine Natura Lapsa, also eine gefallene Natur, zu reparieren oder zu meliorieren, zu verbessern. Die Herrschaft des Menschen wurde nicht nur gegenüber ungebärdigen Wässern zur Geltung gebracht. Einem weiteren Element, dem Feuer, wurde in jenen Jahren viel Aufmerksamkeit zuteil. Immer wieder wurden Städte durch Feuersbrünste in Schutt und Asche gelegt, wobei die Baumaterialien Holz und Stroh eine große Rolle spielten. Sie führten zum Verlust von Menschenleben und unter einem kameralistischen Blickwinkel zur Vernichtung von menschlichen und materiellen Ressourcen. Preußen war im 18. Jahrhundert bahnbrechend in der Inspektion von Feuerstätten, Abschaffung von feuergefährlichen Schindeldächern, Feuerordnungen, Feuersozietäten, Erlassen über Feuersozietätsreglements und Richtlinien zu Feuerlöschpumpen. Vielleicht bedeutsamer, auf jeden Fall weitreichender in ihrer Wirkung war die Kampagne in deutschen Staaten gegen Wild- oder Notfeuer auf dem Land wie die Johannisfeuer und die Praxis der Brandwirtschaft. Steffen Pein zufolge war das Feuer für absolutistische Herrscher und Beamte gefährlich, irrational, unberechenbar, unwirtschaftlich in seinem Verbrauch, Verderben bringen, in seinem Umherschweifen, ein Anreiz zu Müßiggang und Gewalt. Feuer war Macht. Es musste bekämpft werden. Und es wurde bekämpft. Rational denkende Forstbeamte standen an der Spitze der Bemühungen, dieser Beleidigung einer aufgeklärten Bewirtschaftung der Holzressourcen entgegenzutreten. Durch Erlasse über das Verbrennen von Holze und anderem brennbarem Material, die Anlage von Brandschneisen und die regelmäßige Anpflanzung von Bäumen. In keinem anderen Land Europas machte die wissenschaftlich betriebene Forstwirtschaft in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts solche Fortschritte wie in Deutschland. Was der schwedische Botaniker Carl von Linné in der Erforschung der Pflanzen leistete, schufen Gottfried Moser und Stahl in ihrem Buch Grundsätze der Forstökonomie, 1757 erschienen, für die Bäume. Und wie die Holländer ihre Wasserbauingenieure in die übrigen europäischen Länder schickten, so exportierte Deutschland, das Vaterland der Forstwissenschaft, seine Forstbeamten in das übrige Europa und die europäischen Kolonien. Das Anpflanzen von Bäumen war ebenfalls eine der Lösungen, zu der Zeitgenossen griffen, die sich bemühten, die Natur auf eine andere Weise zu beherrschen. Nicht Feuersbrünste, sondern Sand war das Ärgernis in weiten Teilen der norddeutschen Tiefebene. Gewaltige Wanderdünen erfüllten die Luft mit feinen Sandpartikeln, die die Wege verdunkelten und im Sommer das Getreide auf dem Halm ruinierten. Ich gestehe, dass Libyen, ausgenommen, wenige Staaten sich rühmen können, es uns an Sand gleich zu tun, schrieb Friedrich der Große an Voltaire mit bitterer Ironie. Es war ein Verdruss, den er immer wieder zur Sprache brachte. Eine Maßnahme, die er seinen Beamten auftrug, war die Anpflanzung von Kiefern, um den wandernden Sand festzuhalten. Eine andere waren Versuchsbohrungen, um festzustellen, was unter dem Sand lag, sodass mögliche Mergelschichten durch das tiefe Umgraben an die Oberfläche gebracht werden konnten. Friedrich äußerte gewisse Zweifel, ob er diese Schlacht wohl gewinnen würde, jedenfalls nach der Sachlage der 70er Jahre, und diese waren berechtigt. Preußen wurde seinem Spottnamen, einer Streusandbüchse des Heiligen Römischen Reiches, nicht so schnell wieder los. Ein anderer Friedrich, nämlich Engels, sollte noch 1840 mit ähnlicher Ironie, aber wesentlich mehr Zuneigung von der norddeutschen Sahara sprechen.
Hier ist Radio Jerewan.
Radio Jerewan.
Radio Jerewan auf Radio Korax.
Radio Korax.
Intensify the treatment. I want to fit the rhythm of the sound and vision to the pattern of his brain waves. I think it can make for a much deeper response.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
Delphi.
Zero.
Delphi.
Sie hören David Blackburns Die Eroberung der Natur hier bei Delphin auf Radio Jerewan. Und wir befinden uns mitten im 18. Jahrhundert. Inzwischen wurde der Krieg gegen die ungezähmte Natur an einer anderen Front erfolgreicher und mit einem geringeren Einsatz menschlicher Arbeitskraft geführt. Es war das Ausmerzen oder Ausrotten von Tieren, die den Menschen bedrohten, da sie seine Ressourcen vernichteten. Diese Arten, die nicht zu zähmen waren und in der großen Seinskette einen ziemlich niederen Rang einnahmen, galten als Schädlinge oder Räuber. Die Liste war lang. Auf ihr fanden sich natürlich Ratten, Mäuse und Füchse, aber auch Maulwürfe, Wiesel, Iltisse und Biber, sowie eine Vielzahl von Vögeln und Insekten, die eine Bedrohung für das Vieh, Obstbäume oder Feldfrüchte darstellten. Ein ständiger Kampf wurde gegen viele von ihnen geführt, der in den Berufen des Maulwurf und des Rattenfängers zum Ausdruck kam. Deren niedriger Rang als Angehörige unehrlicher Berufe sagte einiges über eine Gesellschaft aus, die ihre Tätigkeit zwar für unentbehrlich, zugleich jedoch während ihres Kontakts mit Schädlingen für anrüchig hielt. Systematisch bekämpft wurden auch einzelne Arten, die zu bestimmten Jahreszeiten oder in dieser oder jener Region besonders schwere Schäden anrichteten. In Brandenburg bewogen Heuschreckenplagen sowohl Friedrich Wilhelm I. als auch Friedrich den Großen zur Veröffentlichung von Dekreten. In der Umgebung von Magdeburg und Halberstadt verwüsteten Hamster die Getreidefelder und wurden deshalb Vertilgungsmaßnahmen ausgesetzt. Als sich herausstellte, dass die ansässigen Hamstergräber absichtlich Hamsterweibchen wieder freiließen, um die Zahl der Hamster konstant zu halten, zum Teil, weil sie auch an den Fellen verdienten, drohte Friedrich 1774 in einem Erlass den Übeltätern Körperstrafen an. Wildschweine wurden im gesamten Gebiet zwischen Litauen und Berlin gejagt. Nichts reichte jedoch an die Zahl der getöteten Spatzen heran. Zwischen 1734 und 1767 wurden allein an den Grenzen der alten Mark Brandenburg zwischen 11 und 12 Millionen von ihnen getötet. Um die hierfür ausgesetzte Prämie zu erhalten, musste man die Köpfe abgeben. Die Spatzen wurden nicht ausgerottet, andere Arten dagegen wohl. In Preußen ebenso wie im gesamten deutschsprachigen Mitteleuropa. Besonders dramatisch war die Bejagung bis zur Ausrottung von Bär, Luchs und Wolf, die sich während der Verwüstung des Dreißigjährigen Krieges stark vermehrt hatten. Während der anschließenden Periode der Erholung, als verlassene Regionen erneut besiedelt wurden, kam es zwangsläufig zu Konflikten zwischen Bauern und wilden Tieren. An deren Ausgang konnte kein Zweifel bestehen.
Oh,
Als der Krieg beendet war, begann der Kampf gegen die Raubtiere. Georg II. Von Sachsen und seine Jagdkumpane erlegten zwischen 1656 und 1680 nicht weniger als 2195 Wölfe und 239 Bären. In Preußen wurden allein im Jahre 1700 4300 Wölfe, 229 Luchse und 147 Bären zur Strecke gebracht. Als Friedrich Wilhelm zu Beginn des 18. Jahrhunderts Ostpreußen besuchte, klagte er immer noch darüber, dass es dort mehr Wölfe gebe wie Schafe. Für die Tötung dieser Art wurden großzügige Prämien ausgesetzt und im Laufe der Zeit erhöht. Jäger erhielten die Anweisung, Wölfe aufzusuchen, zu verfolgen, zu schießen und zu vertilgen, wie sie nur wissen und können. Im Jahre 1734 erhielten Beamte in der Mark und in Pommern besondere Instruktionen, alle Beobachtungen von Wölfen zu melden. Man stellte berufsmäßige Jäger ein und an großen Wolfsjagden waren bis zu 130 von ihnen beteiligt.
Ooh. Pisang Raja.
Ähnliche Maßnahmen wurden gegen die weniger zahlreichen Bären ergriffen. Friedrich der Große, wie auch andere deutsche große Fürsten seiner Zeit, setzten diese Verfolgungen fort. Was die Wölfe anging, so richtete sich die Aufmerksamkeit hauptsächlich auf die östlichen Randzonen des Königreichs, wo die Bestände noch am größten waren. Knapp zwei Monate vor seinem Tod, im Juni 1786, ermahnte Friedrich seinen Kammerdirektor in Königsberg, dass die Wolfjagden in Preußen nicht in Vergessenheit kommen, damit diese Raubtiere nicht wieder überhand nehmen, sondern vielmehr, so viel es möglich, ausgerottet werden. Aus diesem Brief des sterbenskranken Königs sprechen Besorgnis und Entschlossenheit. Dies waren keine Vergnügungsjagden. Es ging vielmehr um Zweckmäßigkeit. Zumindest in dieser Hinsicht dachte Friedrich nicht anders als sein Vater. Als einer seiner Beamten den unbedachten Vorschlag machte, die Wildschweine im Wartebruch zu jagen, antwortete der König lakonisch: Besser Menschen als Schweine. Auch war die Jagd auf diese Tiere durchaus nicht unvereinbar mit einer zunehmenden Sensibilität gegenüber Tieren. Friedrich der Große hegte einen Widerwillen gegen die Bärenhetze in einem sogenannten Hetzgarten, da er darin ein entwürdigendes Schauspiel sah. Trotzdem hielt er es für notwendig, Bären in freier Wildbahn zu jagen. Die praktische Rechtfertigung dafür, ein räuberisches Verhalten gegenüber menschlichen Ressourcen, wurde durch das zeitgenössische Denken gestützt. Diese Tierart galt allgemein noch immer als grausam und raubgierig. Menschliche Projektionen dieser Art richteten sich ganz besonders auf den Wolf, dem spontan Gier, Heimtücke und Schlechtigkeit zugeschrieben wurden.
Das hat, glaube ich, einfach mit der Lebensweise des Wolfes zu tun. Der Wolf ist ein absolut geräuscharmes Tier, was in der Dunkelheit alleine durch den dunklen Wald läuft und Fleisch frisst. Und was von seiner Kondition und seinen Zähnen einfach erstmal so allein anatomisch in der Lage ist, einen Menschen zu töten. Also irgendwas Schleichendes, Heimliches da draußen, was das Potenzial hat, mich zu töten. Das ist ein Paradebeispiel, um dem aufzulegen, dass das böse ist. Weil ich keine Chance habe, das Tier irgendwie wirklich kennenzulernen. Es ist total vorsichtig, es ist sofort weg. Ich habe seit Jahren keinen Wolf gesehen. Ich selber, der wöchentlich draußen bin, weil die Wölfe mir immer aus dem Weg gehen. Ne? Und das, da kann ich natürlich alles reininterpretieren, was ich will, weil ich kenne die Wahrheit ja nicht.
Aber ich denke, je länger Wölfe da sind, umso mehr normalisiert sich die Einstellung. Weil man kann das ja auch feststellen, in Gebieten, wo die Wölfe immer Teil der heimischen Tierwelt waren, also nie ausgerottet wurden, da gibt es das gar nicht so, wie bei uns, diese totale Polarisierung, auf der einen Seite extreme Ablehnung, auf der anderen Seite ja eine richtige Anbetung oder sowas. Das gibt es ja dort nicht. Und bei uns liegt es einfach daran, dass der über viele Generationen eben nicht da war, der Wolf, jetzt zurückkehrt. Es ist was Fremdes, was Unbekanntes. Das löst natürlich auch erstmal so Ängste und Vorbehalte aus. Ja, und dann eben diese Verknüpfung mit Wildnis, der Wolf als Symbol der Wildnis, schlägt dann eben zur anderen Richtung aus, dass man ihn dann eben so als besonders wertvoll oder extrem schützenswert, wie auch immer, darstellt.
Heute haben wir halt zwei extreme Bilder in westlichen Kulturen. Und das ist einerseits halt so dieses Rotkäppchen-Märchen, also wo halt dann diese Vorstellung von dem Wolf als kinderfressender Bestie auch immer noch wieder durchkommt, wenn auch nur von Minderheiten aus. Und andererseits aber gerade hier in Westdeutschland, gerade dort, wo es am wenigsten Kontakt zu wilden Wölfen gibt, dann aber auch so eine Vorstellung verbreitet ist von dem Wolf als dem Sinnbild für dieses verlorene Paradies der schönen, unberührten Natur da draußen. dass so dieses Bild dann rein negativ beziehungsweise rein positiv wird, das kam tatsächlich in der Form, denke ich, eigentlich erst mit der Moderne.
Der postmoderne Wolf Freund, wie wir ihn genannt hatten, der ist das genaue Gegenüber und er ist eben genau dort zu finden in der Gesellschaft, wo ihn der traditionsorientierte Wolfsgegner eben auch vermutet, also im linksgrünen Lager, in den Naturschutzorganisationen und so weiter. Und das Interessante ist, der postmoderne Wolfsfreund, der sieht im Wolf eigentlich genau das Gleiche wie der traditionsorientierte Wolfsgegner, nur wertet er das positiv. Also für ihn trägt der Wolf das Symbol des Aufbruchs zu neuen Ufern, der Rebellion gegen die Tradition und die in ihren Augen viel zu stark ausgeprägte Zivilisation. Er ist für sie ein Symbol für die Anpassung und die Dynamik in einer unsicheren Welt. Und damit wird die Tierart Wolf, egal ob er auftritt oder nicht, generell verehrt.
Die Befürworter werten den Wolf als positives Symbol für die noch unkontrollierte Natur. Die Gegner sehen in seiner Rückkehr einen Rückfall in die Abhängigkeit von der Natur, in der der Wolf der Feind ihrer Interessen ist. Obwohl die Wolfsgegner also meist eine konservative Lebenseinstellung vertreten, das heißt, der Wolf wird als Angriff auf die Zivilisation und Rückkehr in die Barbarei gewertet, werfen sie den Wolfsbefürwortern mit ihrem romantischen Naturverständnis oftmals einen Rückfall in die Steinzeit vor.
Jetzt zum ambivalenten Wolfsfreund. Der ist zwischen dieser Traditionsorientierung und dieser Postmodernität, er hat sich einigermaßen von den traditionellen Werten schon gelöst, stellt sie in Frage, hat aber für sich noch nicht ein neues, gefestigtes, individuell gültiges Wertesystem entwickelt. Sobald diese Wölfe dann tatsächlich auftreten, dann kommt es zu diesen größeren Ereignissen, wie dass plötzlich ein Wolf ganz viele Schafe reißt und davon vielleicht nur zwei verspeist, dann kippt der ambivalente Wolfsfreund quasi zurück in das angestammte traditionelle Wertsystem und wird den Wolf dann wieder ablehnen. Und das ist für uns eine Erklärung dafür, dass man auf einen Anteil von positiv Einstellung gegenüber dem Wolf von 60-70% stößt. Sobald es aber zu Schwierigkeiten kommt mit einem auftretenden Wolf, dann kann die Stimmung ganz stark kippen und eine ganz große Ablehnung eintreten.
Auch die Aufklärungsarbeit von Naturschutzverbänden kann die Wolfsgegner nicht umstimmen.
Interessanterweise hat es sich dann gezeigt, dass beim Wolf die Leute, wo mehr über den Wolf wissen, dem Wolf gegenüber signifikant negativer eingestellt waren, als jene Leute, wo weniger über den Wolf wissen. Es gibt seit den 80er Jahren in der Sozialpsychologie eine Theorie, die Elaboration Likelihood Theorie. Da geht es darum, wie kann man Leute von etwas überzeugen, also wie kann man deren Einstellung verändern. Und man hat festgestellt, dass wenn die Leute eine bestimmte Einstellung im Ansatz schon haben, dann ist es sinnvoll, ihnen Informationen zu geben, wo diese im Ansatz ja schon vorhandene, jetzt in Anführungszeichen richtige Einstellung zu verstärken. Jetzt gibt es aber den anderen Fall, wo die Einstellung auch nicht im Ansatz die in Anführungszeichen richtige ist. Also wenn eben jemand zum Beispiel mit diesen traditionellen Wertorientierung ganz klar gegen den Wolf eingestellt ist. Wenn man dort mit Information, mit Wissensvermittlung kommt, dann wird das passieren, was wir alle aus dem Alltag sehr gut kennen, wenn uns jemand versucht, mit Sachargumenten von etwas zu überzeugen, wo wir gar nicht davon überzeugt sind, dann werden wir Gegenargumente suchen. Und das Ergebnis ist, dass ich am Ende unter Umständen noch überzeugter bin. Und genau das passiert auch beim Wolf.
Das Wissen über den Wolf hat also keinen positiven Einfluss auf die Wolfsakzeptanz. Eher hingegen das Verhältnis zur Natur allgemein, also ob Mensch und Natur in dynamischem Gleichgewicht verstanden werden oder Natur als zu beherrschende Ressource. Somit haben die tiefer liegenden Grundeinstellungen und Wertorientierungen letztlich den entscheidenden Einfluss auf das Wolfsbild.
Mit traditionsorientiert meinten wir, man hat klare Regeln, also man hat ein klares Bild von was gut und böse ist. Meistens sind diese Leute auch noch relativ subsistenzorientiert, also an der bäuerlichen Landwirtschaft orientiert. Und man hat meistens ein Wertesystem, wo ziemlich gefestigt ist in unserer Kultur, die christlichen Werte. Postmodern meint, die Leute haben sich von diesen Wertesystemen gelöst und sich selber so eine Art eklektisches Wertesystem zusammengeschustert. Also man nimmt sich ein bisschen was von da, von dort und hat ein individualisiertes, für sich selber aber durchaus geltendes Wertesystem.
Die Offenheit gegenüber dem Wolf ist eher unter den Stadtmenschen zu finden. Viele der ländlichen Menschen empfinden weiterhin Angst und Hass. Das liegt eben an der unterschiedlichen Grundeinstellung, am unterschiedlichen Verhältnis zur Natur.
Man stellt einfach fest, dass je höher die Schulbildung ist, desto größer ist die Chance, dass das postmoderne, individualisierte Wertesystem vorherrschender ist. Deshalb konnten wir feststellen, dass die Leute mit höherer Schulbildung auch die Raubtiere, insbesondere den Wolf, besser akzeptierten. Wir hatten dann noch andere Fragen gestellt, zum Beispiel zur Ordnungsliebe, hatten die Leute befragt dazu, wie wichtig ihnen Ordnung ist. Und das war ein ganz, ganz starker Zusammenhang da zwischen Ordnungsliebe und der Akzeptanz der Raubtiere. Also je besser ich mit Unordnung umgehen kann, je weniger wichtig es mir ist, dass alles sehr geordnet ist, desto eher werde ich auch die Raubtiere in der Schweiz akzeptieren.
Wenn wir den Wolf zulassen, dann zeigt die Gesellschaft auch die Bereitschaft, die Natur sich so ein bisschen selber zu überlassen, weniger zu regulieren. Und das halte ich auch für ein Zeichen von einer hohen Zivilisationsstufe. Wenn eine Gesellschaft den Wolf zulässt, dann zeigt das, dass sie einen hohen Grad an Bildung haben, einen hohen Grad daran zu verstehen, Natur kann im Großen und Ganzen sich selbst überlassen werden. Und die Nutzung ist trotzdem nicht ausgeschlossen.
Ich habe vorhin erwähnt, dass für die postmodernen Wolfsfreunde der Wolf ja eben für eine gewisse Verwilderung steht, also für ein Rückgewinnen von mehr Natur und eine gewisse Zurückdrängung der in ihren Augen zu starken Zivilisation. Denen ist es sehr am Herzen, dass sich die Natur frei entfalten kann. Dafür steht ja eben der Wolf dann auch als Symbol. Es ist also diese Wertorientierung jetzt bezogen auf das Verhältnis zur Natur, wo anzustreben ist, wenn man möchte, dass die Leute eine positive Einstellung gegenüber dem Wolf haben.
Die Einstellung zum Wolf spiegelt also eigentlich nur das Natur- und Selbstverhältnis der Menschen wider. Die Wolfsmythen der jeweiligen Kultur reflektieren nur deren Weltanschauung und haben wenig mit dem richtigen Wolf zu tun. Dieser dient eher als Projektionsfläche für menschliche Vorstellungen, Ängste und Wünsche. Das heißt, die Bedeutungen, welche dem Wolf zugeschrieben werden, sind letztlich ein Spiegel der sozialen, politischen und ökonomischen Verhältnisse. Under my wolf skin I shiver like a lamb with cold and all my fear inside. Rini Arfkin inseriert immer wieder darauf, die grundlegende Ebene hinter dem Wolfshass zu betrachten, welche in erster Linie der Wunsch nach Naturbeherrschung ist. Aber die Ausrottung der Wölfe bedeutet auch einen Verlust unserer eigenen Verbindung zur natürlichen Welt. Was wir der äußeren Natur antun, tun wir auch unserer Seele an. Die Ausrottung der wilden Tiere führe zu einem Verlust an Vitalität und Geborgenheit in der Welt. Denn Wildnis ist ein Teil von uns. Und damit lebensnotwendig. Der Wolf verkörpert unseren wilden Ursprung. Seine Ausrottung geht einher mit der Trennung von der Natur und der Distanzierung von unseren leiblichen Bedürfnissen.
Under my wolf skin I shiver like a lamb with cold and all my fear inside. Under the surface of a grave she will find a freight of.
Nach der Ausrottung in seinen einstigen Verbreitungsgebieten kehrt der Wolf heute in vielen Gegenden Europas zurück. So in Italien, Spanien, Frankreich, Schweden und auch in Deutschland. Neben den Lausitzer Wölfen gibt es vereinzelt Wölfe in Bayern, Österreich und der Schweiz. Aber der Wolf wurde erst geschützt, als er fast ausgerottet war. Ein Umdenken begann in Italien. Dort wurde er 1976 das erste Mal unter Schutz gestellt. In Gegenden, wo er noch häufig anzutreffen ist, wie in Russland, wird er auch weiterhin bejagt und sogar Prämien von der Regierung für abgeschossene Wölfe bezahlt. Wolfswelpen werden aus ihren Höhlen gezerrt, nachdem die Eltern in Lappenzäunen eingefangen und erschossen wurden. Wladimir Bolognow, ein russischer Wolfsforscher, kauft diese Wolfswelpen, zieht sie in einem geschützten Territorium auf und lässt sie wieder frei. Eine scheinbare Sisyphusarbeit. Aber es geht auch darum, die Öffentlichkeit zu informieren, dass sich die Erkenntnis durchsetzen kann, dass Wölfe keine Gefahr für den Menschen oder seine Landwirtschaft sind, sondern vielmehr willkommener Bestandteil des Ökosystems. In den USA wurden 1995 im Yellowstone-Nationalpark Wölfe wieder angesiedelt nach einem langen Kampf mit den Wolfsgegnern. Jedoch sind sie außerhalb des Parks nicht geschützt und werden dort oftmals von den wütenden Viehhaltern erschossen. Das früher vorherrschende Bild von der grausamen Bestie, die kleine Mädchen mit roter Kappe verführt, wird langsam abgelöst. Eher wird der Wolf jetzt als Sinnbild für die letzten Reste der Wildnis angesehen. Diese Symbolik wird umso stärker, je weniger Natur wir haben. Daher ist der Wolf besonders für Stadtmenschen faszinierend, denn er verkörpert das, was
ist
ihnen fehlt.
Radio Yerevan.
Radio Yerevan.
Radio Yerevan auf Radio Korax.
Radio Korax.
Intensify the treatment. I want to fit the rhythm of the sound and vision to the pattern of his brain waves. I think it can make for a much deeper response.
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Delphi.
Delphi. Die neuen Systeme einer Klassifizierung der natürlichen Welt, die auf Buffon und Linné zurückgingen, zogen diese traditionellen anthropomorphen Stereotype, wie sie sich in Volksmärchen und in früheren Tierbüchern fanden, zunehmend in Zweifel. Sie warfen sogar potenzielle Fragen im Hinblick auf ein anthropozentrisches Weltbild auf. Doch die eigentliche Lehre, die von Freizeitnaturforschern und der übrigen gebildeten Öffentlichkeit einschließlich der Beamten aus diesen neuen Taxonomien herangezogen wurde, bestand darin, den Anspruch des Menschen auf die Herrschaft über die Natur zu bekräftigen. Potenziell subversivere Forderungen kamen zu spät, um zu verhindern, dass viele Arten bis zur Ausrottung gejagt wurden. Wolf, Bär und Luchs verschwanden zwischen 1750 und 1790 weitgehend aus den deutschen Staaten. Seitdem bis zur endgültigen Ausrottung im 19. Jahrhundert konnte man immer wieder Gedenksteine für den letzten Wolf samt einem Datum begegnen.
The moose and the bison, the deer and the caribou. They fed on the forest, the grass and the moss. But the way of the wolf when he needed to eat was to track down his prey, he had to have meat.
Im Januar 2010 wurden in Schweden seit 45 Jahren wieder Wölfe zum Abschuss freigegeben. Auf die Freigabe von 27 Tieren meldeten sich 12.000 Jäger. Das offizielle Argument war, dass dem isolierten Bestand in Schweden genetische Variabilität zugeführt werden sollte und daher erst Tiere entnommen werden mussten, um die Akzeptanz in der Bevölkerung zu erhöhen. Aber es wurde nicht dementsprechend ausgewählt, sondern irgendwelche Wölfe erschossen, wodurch Sozialgefüge durcheinandergebracht, Wölfe nur angeschossen und Welpen ohne Eltern zurückgelassen wurden. Eine Übertragung auf Deutschland wäre unangemessen, da die Lausitzer Wölfe Verbindung zur polnischen Wolfspopulation haben und somit keine Inzucht in Deutschland zu befürchten ist. Aber auch in Deutschland gibt es die Bestrebung, den Wolf aus dem Naturschutzgesetz ins Jagdgesetz zu übernehmen, damit er bei Überhandnehmen kontrolliert bejagt werden könne.
Vielmehr finde ich bedeutend, dass es aus biologischer Sicht eigentlich keinen Grund gibt, Wölfe zu bejagen, weil sie ja zu den Spitzenprädatoren zählen. Das heißt, sie stehen an der Spitze der Nahrungspyramide und ihre Anzahl, ihre Dichte wird ja nicht über Fressfeinde bestimmt oder reguliert, sondern allein durch die Nahrungsgrundlage. Also Wölfe können sich da in größeren natürlichen Dichten einstellen, wo es viele Beutetiere gibt, viele Wildtiere, Schalenwild, Rehe, Hirsche und Wildschweine. Und wenn die Wildbestände rückläufig sind, dann merkt man das zuallererst auch am Wolfsbestand, weil dann eben die Wolfsmutter nur noch kleinere Würfe zur Welt bringt, beziehungsweise eine höhere Welpensterblichkeit einsetzt. Und das bedingt ja, dass sich die Wolfsdichte immer an die natürliche Nahrungsgrundlage anpasst. Das ist sozusagen ein System, das funktioniert, auch ohne Eingriff durch Menschen. Hinzu kommt, dass der Wolf ja eine natürliche Dichteregulation hat, indem immer nur eine Wolfsfamilie auf einem sehr, sehr großen Gebiet lebt. Ein Wolfsrudel benötigt ein Territorium in der Größe von ungefähr 150 bis 350 Quadratkilometer, also ziemlich groß. Und dort lebt eben immer nur eine Wolfsfamilie, weil die Eltern dieses Territorium verteidigen. Und ein weiterer Punkt bei der natürlichen Dichteregulation der Wölfe ist, dass die Jungtiere im Alter zwischen 1 und 2 Jahren abwandern. Das heißt, die Anzahl der Wölfe im Wolfsrevier steigt über die Jahre nicht an, die Dichte bleibt gleich. Die Wölfe nutzen sozusagen nachhaltig ihren Lebensraum. Und das alles zusammen bedingt, dass es für den Menschen eigentlich keinen Handlungsbedarf gibt. Also es gibt keine Überpopulation, naturgemäß beim Wolf. Er passt sich an seine Nahrungsgrundlage an. Deswegen ist aus biologischer Sicht eine Bejagung nicht notwendig.
Wir können nur sagen, die Behauptung, dass irgendwie die Wölfe tauchen auf und das ganze Wild flüchtet in Panik und verlässt diesen Wald und alles, was nicht wegläuft, wird aufgefressen, sodass der Wolf den Wald leer frisst, das stimmt einfach nicht.
Feuersbrünste, Wanderdünen, räuberische Tiere. Sie hören David Blackburns Die Eroberung der Natur bei Radio Yerevan auf Radio Koax oder dem freien Radio Ihrer Wahl. Feuersbrünste, Wanderdünen und räuberische Tiere, sie alle gehörten in den Augen der Zeitgenossen zur gefährlichen, unkontrollierten Seite der Natur. Doch der mit Abstand gefährlichste Feind war für sie das ungezähmte Wasser. Das Element zeigt ein verheerendstes Gesicht in den Sturmfluten, die in regelmäßigen Abständen Küsten und Inlandgebiete verwüsteten. Die schlimmsten Folgen hatten die Nordseefluten wie die Weihnachtssturmflut von 1717, die 8000 Menschenleben in Ostfriesland, Jeverland, Oldenburg, Schleswig und Holstein forderte. In manchen Gebieten kam die Hälfte der Bevölkerung um. Hochwasser im Binnenland waren in der Regel weniger tödlich, aber dafür häufig und zerstörerisch. Nach einer Schätzung auf der Grundlage von lokalen Chroniken ereignete sich in der Wartemündung nach 1500 mehr oder weniger alle 10 Jahre eine große Überschwemmung. Schriftliche Quellen verwiesen auf ähnliche periodische Hochwasser im niederen Oderbruch, Ereignisse, bei denen das Wasser, das höher stieg als bei den normalen, zweimal im Jahr auftretenden Überschwemmungen benachbarte Städte überflutete. Zwischen 1595 und 1737 war dies 16-mal der Fall, in der Regel im Frühjahr. Eine Ausnahme bildete das verheerende Hochwasser von 1736, als der Fluss 9 Tage lang anschwoll, bis er am 17. Juli die Deiche durchbrach und die Städte Küstrin, Wriezen, Oderberg und Schwedt unter Wasser setzte und Feldfrüchte und Vieh vernichtete. Die Menschen brachten sich in Sicherheit, indem sie sich an die Deckung ihrer Dächer klammerten, doch es fehlte ihnen an Trinkwasser und Lebensmitteln, sodass 1500 an der Ruhr und anderen Infektionen erkrankten, weil sie verfaulten Fisch gegessen oder verunreinigtes Wasser getrunken hatten. 170 Menschen starben. Ebenso wie große Feuersbrünste oder der Ausbruch von Krankheiten, die gelegentlich durch sie ausgelöst wurden, waren Überschwemmungen von diesem Ausmaß Katastrophen, auf die der Staat des 18. Jahrhunderts zunehmend mit Präventivmaßnahmen reagierte. Die deutschen Staaten waren auf diesem Gebiet besonders tatkräftig. Die Anlage von Kanälen und der Bau von Deichen war für das drohende Hochwasser das, was neue städtische Verordnungen und geänderte Formen der Forstwirtschaft für Feuersbrünste oder eine Quarantäne und Impfungen für Epidemien waren. Eine Form des Katastrophenschutzes. Die Linderung menschlichen Elends und der Schutz wertvoller Ressourcen einschließlich der Menschen waren Ziele, die miteinander Hand in Hand gingen. Die Beherrschung des Hochwassers, das von einer unbezähmbaren Natur ausgelöst wurde, Karl Heuers mächtiger Vasall, war das Mittel. Der Schaden, den die Überschwemmungen anrichteten, war offensichtlich, doch die Zeitgenossen sahen ein noch größeres Problem. In Sumpfgebieten lauerten nach ihrer Überzeugung Gefahren, die besonders heimtückisch und stets gegenwärtig waren. In keinem anderen Aspekt des Umgangs mit der Natur herrschte innerhalb der aufgeklärten Meinung eine derartige Einigkeit, wie über die Notwendigkeit, Sümpfe und Moore trocken zu legen. Ob wir Buffon oder Montesquieu in Frankreich, William Falconer und William Robertson in England oder Georg Forster und Johann Gottfried Herder in Deutschland nehmen, Überall finden wir dasselbe Argument. Sümpfe sind dunkle, übelriechende Stätten, wo die vermodernde Vegetation und die verwesenden Tierkadaver ungesunde Ausdünstungen verströmen. Nicht nur, dass ihre modrigen und fauligen Gerüche die Nase beleidigten, denn die Europäer der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts wurden gegenüber dem Geruch von Verwesung zunehmend empfindlich, ihr Chaos beleidigte auch das Auge und der Lärm von Tierschreien das Ohr. Eine unwillkommene Erinnerung an das Pandemonium der Natur. David Blackburns Eroberung der Natur. Alles, was sich in der Vorstellung mit Sumpf- und Moorlandschaften verband, war negativ. Ihre Bewohner galten als verschlossen, abweisend und abergläubisch, als Leute, die Irrlichter sahen. So wie der englische Reisende John Camden im 17. Jahrhundert die alten Fenlanders als Barbaren bezeichnete, so betrachteten Deutsche im 18. Jahrhundert Beamte, Schriftsteller die Anwohner auf den umgebenden Höhen der Moore, diese halb amphibischen Moorbewohner mit Misstrauen. Das Vorurteil wurde eher noch bestärkt durch ein zunehmendes Interesse an dem Zusammenhang zwischen Klima und Gesellschaft, das durch Reisen geweckt wurde. Nicht weniger stark verwurzelt im zeitgenössischen Denken war die unterstellte Verbindung zwischen dem verderblichen Sumpf und Krankheiten, die tatsächlich eine durchaus rationale Vermutung war, auch wenn die vermuteten Krankheitsursachen in der damals vorherrschenden Sprache von Miasmen formuliert wurde. Und nicht zuletzt galten Sümpfe als die Schlupfwinkel wilder Tiere. Auch dies aus guten Gründen, Friedrich der Große, enttäuscht von den vergeblichen Bemühungen, die Wölfe in Westpreußen auszurotten, wusste, wer die Schuld daran hatte und wo die Lösung zu finden war. Um den Endzweck besser zu erreichen, muss man auf Mittel denken, die unzugänglichen Lüchern und Brücher, worin sich die Wölfe aufhalten, nach und nach auszutrocknen und zugänglich zu machen. August Gottlieb Meissner sah denselben Zusammenhang 1782, als er über das Wartebruch vor seiner Trockenlegung schrieb: Dieser beträchtliche Strich Landes war bislang wenig oder gar nicht genutzt worden. Kein Pflug war hier noch niemals gegangen, kein menschlicher Fleiß hatte hier sein Glück versucht. In einem Umfange von etlichen Meilen war nichts als Sumpf und Geröhricht, ein Wohnplatz von Schlangen und Wölfen, anzutreffen. Ein anderer Zeitgenosse schrieb über dasselbe Bruch: Die ganze Gegend blieb so lange ein Aufenthalt von wilden Tieren, Wölfen und nicht selten Bären, Ottern und anderem Ungeziefer jeder Art. Sümpfe, Moore und Fenne waren finstere Winkel, in denen Verfall, Krankheiten und tödliches Geschmeiß hausten. Die Lösung für all diese Probleme, daran waren sich sämtliche Autoren einig, bestand darin, die Sümpfe trocken zu legen, den Bewuchs auszulichten und Luft und Sonne durchzulassen, sodass das neu gewonnene Land nutzbar gemacht werden konnte. Wir hörten ein weiteres Mal die Eroberung der Natur von David Blackburn hier bei Radio Jerewan, auf Radio Korax oder dem freien Radio ihrer Wahl. Bis in zwei Wochen, wenn wir uns den Kolonisten, den Eroberern zuwenden wollen, wünsche ich Ihnen viel Vergnügen und einen angenehmen Frühling in überbauter Natur. Und wir sehen uns am Sonntag per Rad in den Brachwitzer Alpen bei Halle, um genau diese überbaute Natur betrachten zu können und natürlich genießen zu können. Mehr Informationen dazu auf www.werkleitz.de.
Hier ist Radio Jerewan.
Radio Jerewan.
Radio Jerewan auf Radio Korax.
Radio Korax.
Intensify the treatment. I want to fit the rhythm of the sound and vision to the pattern of his brain waves. I think it can make for a much deeper response.
Delphi.